Ja, vielen Dank, Jürgen. Ich glaube, das war auch insbesondere in dieser Ausführlichkeit und genauen Analyse dringend notwendig. Herzlichen Dank dafür. In gewisser Weise ist es auch quasi eine Versachlichung der Debatte, die wir im Moment gerade erleben. Ich habe insgesamt den Eindruck, dass wir ja in sehr überhitzten Zeiten gerade leben, wenn man sich bestimmte Begrifflichkeiten, wie sie insbesondere auch von Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertretern auch hierzulande fallen, nochmal in Erinnerung ruft. Insofern fand ich das eine ganz wichtige, auch sehr versachlichende Darstellung von deiner Seite aus und zeigt auch natürlich nochmal insbesondere diesen Wandel, der zu dem bestimmten Zeitpunkt gekommen ist, weil immer wieder ja die Frage kommt, warum war es so, dass damals tatsächlich diese Verhandlungen, die ja stattgefunden hatten, plötzlich dann so nicht mehr waren. Ja, wir wollen jetzt auf Nachfragen und Diskussionsbeiträge, wenn es quasi Wortmeldungen gibt, würde ich die entgegennehmen. Okay.
Ganz kurz eine Info dazu. Entgegen unserer üblichen Politik werden diese Fragen auch mit im Radio übertragen. Eure Fragen müssen wir mit im Radio übertragen, nur dass ihr das wisst. Auch die Antworten natürlich.
So, jetzt ist, ich merke jetzt das erste Problem des Saales, dass das ganz schwer für mich ist, das die Wortmeldung jeweils zu sehen. Also ich habe hier vorne eine gesehen. Oh Gott, ja. die gibt es jetzt nicht mehr, die vorne, eins. Dann geh mal in die Reihe vier und hier rein. Und dann wäre mein Vorschlag, dass du Stück für Stück quasi weiter nach hinten gehst. Das ist am einfachsten, genau.
Jürgen, du hast kurz erwähnt, dass ein jahrelanger Krieg gewollt ist zur Schwächung Russlands, aber auch zur Schwächung Chinas. Wie kommt das durch den Ukraine-Krieg zur Schwächung Chinas?
Ich habe eine Nachfrage zu, hört man das? Ja. Ich habe eine Nachfrage zur Ukraine. Die Ukraine lehnt alle Gespräche ab. Wie ist denn da die Stimmung in der Bevölkerung? Weiß man da was drüber? Gibt es da eine Opposition gegen diese Ablehnung?
Ich würde gern wissen, vielleicht habe ich es auch überhört, warum sie, als dieses Drohszenario gegen Russland aufgebaut wurde mit der NATO-Osterweiterung, warum sie das Defender 2020 nicht erwähnt hatten mit den massiven Waffen- und Kriegsrüstungslieferungen.
Eine ganz banale Frage, wenn es hier um Kosten geht, zahlt Ukraine das in Geld oder ist das eine Spende an Ukraine?
Ich habe nicht wirklich eine Frage in dem Sinne. Ich war jetzt etwas erstaunt, dass ich hier sitze in einem Kreis von Experten, die, und ich habe überhaupt nichts einzuwenden gegen die Ausführungen, wie es zu diesem kriegerischen Konflikt gekommen ist, zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Ausführungen, wie es dahin gekommen ist, kann ich komplett so teilen. Nur ich finde es ein wenig spooky, dass wir hier sitzen als Experten über einen Konflikt der höchsten Kategorie, des höchsten Gegensatzes gewalttechnisch. Und dass man dann am Ende dazu kommt, zu sagen, als Militarist, Antimilitarist müsste ich doch jetzt alles tun, damit meine Regierung sozusagen wieder auf den Verhandlungsweg kommt. Dafür muss der Redner, der alles genau ausgeführt hat, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Gewaltgegensatz und die Sachen, die dort in Rede stehen, die gesamte Aufrüstung auf allen Seiten ist im Frieden hingestellt worden. Und wenn ich jetzt zum Schluss mir anhöre, ich soll einstimmen in ein Expertenwesen, das sagt, ich muss meine Regierung davon überzeugen, dass die beteiligten Seiten an den Verhandlungstisch bringt. Ja, Halleluja, 100 Milliarden Zeitenwende sind ausgerufen von unserem Ersten im Staate, der das entschieden hat mit seiner Regierung. Und an den soll ich jetzt hintreten und sagen, er solle doch bitte da alles dafür tun, dass wir an den Verhandlungstisch zurückkommen. Der hat 100 Milliarden extra Etat veranschlagt, damit er Waffen kauft und sich in Europa an die Spitze dessen setzt, was diesen Gegensatz gegen die Russen ausmacht. Das ist das, was die Politik in Deutschland im Verbund mit den USA und der NATO auf den Plan gerufen hat. Das ist die Zeitenwende. Und dann weiß ich nicht, warum ich an meinen Ersten hingehen soll und sagen, bitte tu alles dafür, dass die Ukrainer und die Russen sich an einen Tisch setzen.
Also da wir haben den Punkt verstanden. Wir nehmen die nächsten Wortmeldungen.
Ja, danke für die guten Ausführungen. Also ich bin ja Gast aus Bayern, ich bin von der DFGVK Bayern und auch Organisatorin der Münchner Friedenskonferenz, Mitorganisatorin. Meine Frage wäre hinsichtlich der OSZE, klar sind wir in Deutschland, wir müssen uns an unsere Bundesregierung wenden, das sehe ich schon so, weil wir sind verantwortlich für unser Land. Aber ich sehe auch die OSZE und ich frage mich immer, warum die OSZE so schweigsam ist. Die OSZE sitzt jeden Donnerstag in der Hofburg mit seinen 57 Mitgliedsländern zusammen. Da sitzt auch Russland und die USA am Tisch. Und ich frage mich, warum hört man gar nichts? Also ich meine, das ist nun mal die Organisation, die in Europa für Sicherheit und Zusammenarbeit zuständig ist. Klar wird sie blockiert von ihren Mitgliedsländern wie Deutschland, die das nicht wollen, aber trotzdem, also kann man nicht auch an die OSZE appellieren oder warum sind die so still?
Sollen wir noch einen?
Ja, die Schwierigkeit ist, dass links sich eigentlich eine Reihe von Leuten etwas früher schon gemeldet haben, aber das...
Ich würde mich beeilen und dann einfach danach nochmal eine Runde machen.
Dann bleibe ich okay, ne? Gut.
Dann würde ich mal versuchen, knapp zu antworten, damit alle auch eine Möglichkeit bekommen. Die Kalkulation sozusagen in einen jahrelangen Krieg in Russland zu führen. Russland ist ein ganz wesentlicher Verbündeter Chinas in allen möglichen Fragen und auch in allen möglichen Foren inzwischen. Da die Kalkulation eben eine Schwächung Russlands bedeutet automatisch eine Schwächung Chinas. Das ist übrigens nur ein Teil, das ist die vorherrschende Meinung. Es gibt ein paar andere Leute aus dem, sagen wir mal, uns sehr unangenehm Militär-Machtmilieu, die sagen, das ist eine quatschige Position, wir müssen Russland rauslösen aus dem Bündnis mit China und da ist der Krieg genau das Falsche dafür. Einige erinnern sich vielleicht daran an den deutschen Marineinspekteur Schönbach, der Ende letzten Jahres gefeuert worden ist, weil er gesagt hat, das ist eine falsche Strategie, die da mit Russland gefahren wird. Das wurde berichtet, dass er dafür gefeuert worden ist, den Halbsatz, den er danach gesagt hat, nämlich wir brauchen Russland, um das christliche Abendland gegen China zu verteidigen. Das wurde nicht berichtet. So, das sind sozusagen die Debatten, die da geführt werden. Mehrheitlich wird aber ein immer enger werdendes Bündnis zwischen China und Russland angenommen, wo es relativ klar ist natürlich, dass eine Schwächung Russlands dann auch ein Stück weit natürlich an China tangiert. Zur Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung. Nach dem, was ich jetzt in letzter Zeit noch gelesen habe, ist eine überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung ist dafür, den Krieg und die Offensive fortzusetzen. Das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Darf man sich auch kann man ja nicht schönreden. Allerdings gibt es da natürlich auch regional große Unterschiede etc. Und man muss bei diesen Umfragen zum Teil, müsste man relativ genau gucken, wo ist denn gefragt worden? Und wie sieht da gerade im Augenblick die Konstellation aus? Das geht manchmal auch nicht hervor. Viel detaillierter bin ich da auch nicht kundig. Das Defender 2020-Manöver war ein wesentliches Manöver, weil es darum geht, natürlich in der NATO- und Europäischen Unionsplanung möglichst schnell große Truppen und Gerätschaften nach Osteuropa zu verlegen. Und das wurde eben seit Jahren geprobt und ist natürlich ein Szenario, wo von russischer Seite aus sehr kritisch ist. Es war eins der größten. Es lief so viel von Zeug, was Russland durchaus als Bedrohung wahrnehmen konnte, dass ich da gar nicht auf alle einzelnen Sachen eingehen konnte. Auch das Defender 2020 ist natürlich eines der größten, aber es gibt ja unzählige Manöver jedes Jahr und gab die. Also so rund zwischen 150 und 200 Manövern gibt es jedes Jahr, wovon eine ganze Reihe eben dann auch an den russischen, mit Russland im Blick durchgeführt werden. Die Frage der Gelder, da mag mich gerne auch jemand korrigieren, weil ich habe das auch mal versucht rauszukriegen und so richtig auf den Trichter bin ich nicht gekommen. Mir scheint so zu sein, dass die Militärhilfen weitgehend frei Haus sind, aber ich gehe vielleicht nochmal, nee, gehe ich nicht, weil es nicht tut. Wenn man hier sieht, ein Großteil der Gelder sind ja andere Zusagen, gerade von europäischer Seite aus. Jetzt ist ja nochmal eine 18-Milliarden-Tranche verabredet worden. Das sind meines Wissens irgendwie zum Großteil eben Kredite, die auch irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Oder ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie das gehen soll. Das ist mir ein völliges Rätsel. Aber die Waffen, die zum Beispiel auch beim Ringtausch oder sonst was geliefert werden, die werden in der Regel sozusagen aus den Haushalten bezahlt. Die Bundesregierung hat ja einen Ertüchtigungsfonds aufgelegt mit, ich glaube, 1 Milliarde allein, wo sowas dann finanziert wird. Wenn es eine Ergänzung gibt, ich habe ja gesagt...
Also in den USA ist ein Gesetz aus dem Ersten Weltkrieg reaktiviert worden, was damals auf England bezogen war. Wir liefern jetzt Waffen so viel wir können und es wird in einer Ratenzahlung nach Ende des Krieges soll es bezahlt werden. Also ob das realistisch ist, andere Frage, aber das Gesetz aus dem Ersten Weltkrieg ist reaktiviert worden.
Hast völlig recht, irgendwie sorry, in den USA ist eine andere Kiste. Ich habe tatsächlich mich gerade auf die deutschen und europäischen Sachen konzentriert. USA ist Land-Lease, klar. Was natürlich ein nicht unerheblicher Batzen ist. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich glauben würde, dass die Bundesregierung eine uns genehme Politik machen würde, nur weil wir sie darum bitten. Es bedarf natürlich des Drucks, ansonsten wird es nicht geschehen. Das ist leider ist das so. Es ist jetzt auch nicht sozusagen meine allererste Präferenz einer Bundesregierung, der ich eigentlich nicht über den Weg traue, nahezulegen, sie soll eine vernünftige Politik machen. Mir fällt nur nicht so viel anderes ein, als das zu fordern. Was man natürlich gleichzeitig machen muss, ist im Klaren sein, wenn wir nicht eigentlich einen entsprechenden Druck entwickeln, dann werden sie wahrscheinlich da auch nicht unbedingt was machen. Das heißt, wir sind aufgefordert, über Straße und über Proteste in irgendeiner Weise da zu agieren und haben da interessanterweise ja in der Bevölkerung auch einen relativ breiten Rückhalt. Das Spannende ist ja, Umfragen im August, das sind lustigerweise jetzt die letzten, da werden keine neuen gemacht. 77% der Bevölkerung sind für sofortige Aufnahme von Friedensverhandlungen. Das heißt ja auch noch nicht alles zu akzeptieren, was Maximalforderungen da aber verhandeln will. Eine überwiegende Mehrheit dieser Bevölkerung, was nicht gelingt, wie so häufig leider bei uns in der Friedensbewegung ist, sozusagen diese Meinung, die in der Bevölkerung ist, auch umzumünzen in Druck auf Regierungen, dass sie das auch machen. So. Da sage ich immer denselben Satz leider, über sachdienliche Hinweise, wie wir das hinkriegen. Haltet euch nicht zurück, mir die zu sagen und ich werde mich nicht zurückhalten, sie in die Welt raus zu posaunen. Es ist nun mal eine Schwierigkeit, die wir haben und wo wir wirklich Hirnschmalz investieren müssen. Mit der OSZE rede ich mich jetzt ganz schnell und einfach raus. René Jokisch grinst schon, weil das wird zum Teil eben Gegenstand von heute Abend, von dem Vortrag über die Alternativen oder die Fragen einer Konturen einer anderen Sicherheitsarchitektur sein, wo ja die OSZE durchaus eine Rolle spielt oder eben nicht und wo wir dann da ich nicht vorgreifen möchte. So, jetzt habe ich versucht, möglichst schnell durchzuhoppeln.
So, dann gehen wir auf die linke Seite. Noch eine da? Okay.
Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe vieles mitgenommen und sehe auch schon jetzt einiges anders als heute Morgen sozusagen. Ich mag trotzdem ein paar kritische Nachfragen stellen. Und zwar, Sie haben argumentiert, dass man sich besonders auf unsere eigene Regierung und auf den Westen konzentrieren soll, weil wir sind ja unter, und das leuchtet mir auch ein, nichtsdestotrotz, um ein klares Bild der Situation zu haben, muss ich natürlich auch da hingucken, was in Russland passiert. Meine Frage ist grundsätzlich, wie charakterisieren Sie den russischen Staat derzeit? Genossen von mir aus Bonn rücken quasi die russische Föderation tatsächlich in die, also Richtung rechtsextremer Systeme. Also ich lese mal vor, ich habe einen Genossen aus Bonn eingeladen, heute nach Tübingen zu kommen. Ich habe ihm dann hier die Programmschiene gesagt, die interessiert mich besonders, hier Alternativen zum antimilitaristischen oder zum militaristischen Entgegentreten gegen Russland. Und dann sagt er, Pazifismus ist kein guter Weg gegen Faschisten. Das ist eine Wortwahl, die ich mir nicht zu eigen machen würde. Trotzdem kann man nicht von der Hand weisen, dass, sage ich mal, platt ausgedrückt, die russische Administration oder die Rhetorik, die da verwandt wird, vollkommen von der Rolle ist, ne? Wenn da gegen Satanisten im Westen gehetzt wird. Oder ein anderes Argument, was für mich zieht, ist die Nähe, die Putin sucht zu der neuen Rechten in Europa. Wenn ich, also ich bin nicht super tief drin im Thema, aber das ist die Frage, die mich bewegt. Das ist die erste. Dann eine zweite ist, was wollen die Ukrainerinnen? Das wurde auch für mich unterbeleuchtet in dem Vortrag. Und ich mache mal hier Schluss, weil auch noch andere reden wollen.
Weil ich jetzt auf die berühmte linke Seite will. Vorne 1, 2. Ganz, wenn du auch einfach von vorne das.
So, dann nochmal die Händchen hoch.
Hier und dann da.
Okay, ich möchte mich auch erst einmal bei Jürgen Wagner bedanken und auch insbesondere unterstützen in dem, was er dort als Forderung genannt hat, was gegenüber der Bundesregierung. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher und entscheidender Punkt. Ansonsten denke ich, dass es kein Problem bei ihm gibt mit der Beweislage. Er hat alles Mögliche angeführt und viel mehr gibt es auch noch dazu zu sagen. Ich mache mal ganz kurz 4 Punkte. Das eine ist, das geht aber ganz schnell, das eine ist, dass ja im Februar 2014 eine Verhandlung stattgefunden hat mit dem französischen und dem deutschen Außenminister, die mit Janukowitsch, muss man sich überlegen, einen Vertrag abgeschlossen haben, den er unterschrieben hat, dass er abtreten wird und am nächsten Tag war er bereits schon verjagt. Also das ist ja nun schon ein krasser Vorgang gewesen. Zum anderen gehört noch dazu, dass hier im Dezember 21, Februar und Januar 22 von Russland ja nochmal ein großes Vertragswerk vorgelegt worden ist, das nicht zum Krieg geführt hätte und das aber auch abgewiesen wurde. Dann kommt noch hinzu von mir jetzt als Information, soweit die neuen amerikanischen Quellen sich ausdrücken, 60 Milliarden Dollar hat die USA bisher dort investiert für die Kriegsereignisse. Und dann letzter Punkt, und eigentlich aus meiner Sicht wichtigster Punkt, es gibt ein Schreiben eines Beraters namens John R. Denny, das in dem Wall Street Journal am 23.12.2021 veröffentlicht wurde. Das ist nach wie vor im Original zu haben. Ich habe das auch. Die Überschrift lautet: Der strategische Fall, einen Krieg in der Ukraine zu riskieren. Das ist ein Professor, der Militärberater ist der US-Regierung. Der strategische Fall, einen Krieg in der Ukraine zu riskieren. 23. Dezember 2021. Trotzdem mit der Unterschrift: Für Putin, bin so fertig, für Putin wäre eine Invasion aus diplomatischer, ökonomischer und militärischer ein Fehler. Lassen wir ihn das tun, wenn er es muss.
Meine Bitte wäre trotzdem an die zukünftigen ein bisschen kürzer. Genau, 1, 2, 3. Wir haben nämlich unglaublich viele Wortmeldungen.
Also ich 2 kurze Fragen und eine schnelle Anmerkung. Ich wollte, Jürgen, dich nochmal kurz bitten, kannst du nochmal darauf eingehen, was es zwischen dem 29.03.21 in Klammer da hatte man sich auf Verhandlungen verständigt und nun soll doch verhandelt werden. Also was ist da passiert? Ne? Also wo siehst du da eine Gründe dafür, dass sich vielleicht die US-Regierung da, sage ich mal, ein bisschen abmildert. Zweite Frage war nochmal, du Du sagst natürlich auch zu Recht, und das gehört ja mittlerweile zum fast festen Sprachgebrauch in der Linken, dass es keine Rechtfertigung für den Angriffskrieg gibt. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man sich das da einfach machen sollte. Aber andererseits möchte ich doch die Frage stellen, was oder wie lange hätte Putin, wie lange hätte Russland, wie lange hätte man warten sollen, ich sag's mal ein bisschen platt, bis die NATO sozusagen im Wohnzimmer der Russen steht. Ne? Also ab wann kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt reicht's, ich habe es oft genug probiert, ich habe es oft genug gesagt, ich glaube, es ist klar, was es geht. Und dann wohl kurze Anmerkung noch, Stichwort Griechenland. Griechenland hat man ja auch massiv hochgerüstet, ne, gegen, ich sag mal, mehr oder weniger Geschenke. Ne? Man hat ja nicht ernsthaft erwartet, dass diese ganze Aufrüstung sozusagen irgendwann ernsthaft zurückgezahlt wird. Könnte das nicht vielleicht auch genauso laufen in der Ukraine, wie man es mit den Griechen gemacht hat? Ne? Hochrüsten bis zum geht nicht mehr, dran verdienen. Letztendlich zahlt es der deutsche oder der europäische Steuerzahler oder die Steuerzahlerin. Danke.
Direkt dahinter und dann quasi da wieder direkt dahinter und dann da drüben.
Kann man die Folien, die hier in dem Vortrag an der Wand erschienen sind, irgendwo erhalten? Also werden die irgendwo publiziert? Halte ich für sehr wichtig.
Danke, Jürgen, für die Analysen. Ich halte einen Stellvertreterkrieg nicht für das wahrscheinliche und drohende Szenario, sondern ein Weltkrieg. Es wird weiter eskaliert. Selbst wenn man in der Ukraine irgendwo einen Schlussstrich zieht, wird gegen China weiter eskaliert. Und das wollen ja auch alle diese Strategen. Deswegen halte ich es auch für eine Illusion zu glauben, irgendwelche Regierungen unter Druck setzen zu können, dass sie ein stabiles Friedenssystem schaffen. Wir werden die Leute mobilisieren müssen, dass die Herrschenden Angst haben, davon gejagt zu werden. Vorher hören die nicht auf mit dieser Eskalation zum Weltkrieg. Ich gebe dir recht, dass das schwer ist, heute Leute zu mobilisieren. Aber es ist noch viel schwerer, Habeck, Baerbock und Hofreiter zu Friedensengeln zu machen.
Moin, ich bin Lukas vom Bündnis Rheinmetall und Waffen. Ich habe die Frage, also erstmal danke für diese Darstellung. Ich glaube, das zeichnet ganz gut die Entwicklung aus der Sicht der kapitalistischen Staaten wieder. Also wir haben ja einen Krieg, wo verschiedenste kapitalistische Staaten daran beteiligt sind. Als Bündnis ist uns immer wichtig, dass wir ohne diesen Umweg über die Regierung, von denen wir nichts erwarten, aktiv werden und Solidarität zwischen den Völkern irgendwie stark machen, um gegen Krieg vorzugehen, gegen Militarismus vorzugehen. Und deswegen interessiert uns auch noch mal ein bisschen zu erfahren, diese Entwicklung aus Sicht der Bevölkerung, vor allem aus Sicht der Bevölkerung, die auch gegen diesen Krieg sind. Und vielleicht kannst du noch was dazu sagen oder wenn du nichts dazu sagen kannst, vielleicht im Folgen noch mal. Weil ich glaube, das sind die Punkte, die für uns sehr wichtig sind, uns damit in Bezug zu setzen und da auch diesen Internationalismus weiterzuentwickeln. Wie können wir hier in Deutschland und auf den, vielleicht auch nochmal näher am Kriegsgeschehen, auf den verschiedenen Seiten, eine Kraft entwickeln von unten gegen diesen Krieg?
Ich habe noch eine Frage zum Krieg in Tschetschenien und Abchasien, also Georgien. Das war meines Wissens vor der NATO-Osterweiterung. Und auch da wurden ja von Russland bestehende Grenzen in Frage gestellt oder abgeschafft, zumindest mit starker russischer Beteiligung. Jetzt sind ja die Länder, die in die NATO eingetreten sind, in Osteuropa, es wird ja immer argumentiert, die sind ja von sich aus, die haben das ja von sich aus beantragt, aus Furcht vor einer russischen Expansion. Also was ist von diesem Argument zu halten und wie sind diese beiden Kriege, die ich genannt habe, in diesem Zusammenhang einzuschätzen.
Gut, vielen Dank. Vielleicht einfach nochmal auch zu den verschiedensten Fragen, die kommen. Wir haben ja eine Reihe von Fragen auch nochmal extra im Programm. Also insofern muss nicht alles jetzt schon bei diesem Vortrag abgedeckt sein. Vielleicht auch an, als ich weiß, an dich.
Ich bin, um es deutlich zu sagen, ich bin kein Russland-Experte. Und ich tue mir sehr schwer, sozusagen bestimmte Verhaltensweisen und so, was will Putin, in Anführungszeichen, oder was will die Regierung und die Mächtigen in Russland, tue ich mir sehr schwer zu beurteilen. Eine Sache aber, ich bin überrascht, wie viele Leute das plötzlich sind. Leute, die sich noch viel weniger mit der Sache beschäftigt haben und jetzt alles sehr, sehr genau wissen. Das finde ich tatsächlich ein sehr großes Problem, was mich auch unglaublich ärgert, auch in Teilen der Linken. Die sprießen gerade aus jeder Ecke und wissen es ganz, ganz, ganz genau. Dazu gehöre ich nicht. Was ich sage, ich glaube, es ist sehr besorgniserregend, was in den letzten 10, 15 Jahren in Russland passiert ist. Es gibt, glaube ich, kaum ernstzunehmende Russland-Experten, die sagen, es gibt da eine unglaubliche Verhärtung. Es gibt auch eine deutliche Stärkung von, jetzt kann man sich streiten, Hardlinern, Ultranationalisten, Revanchisten, Eurasier oder wie auch immer. Es genau zu sortieren, vermag ich nicht. Wir haben ein Problem sozusagen. Aus meiner Sicht, wir müssen uns keine Illusion machen, Russland ist ein mit härtesten Bandagen militärisch seine Machtinteressen sichernder Staat. Einfach mal ganz pauschal, wer auch immer da genau dann profitiert. Das ist aber nochmal ein kleiner Unterschied, als einen exterminatorischen Faschismus oder sonst irgendwas da zu sehen. Die Aktionen und die Handlungen, die Russland unternommen hat, die sehe ich immer noch irgendwo plausibel begründbar mit den sicherheitspolitischen Interessen, die von russischer Seite aus über 10, 15, 20 Jahren formuliert wurden. Mir muss es nicht, überhaupt nicht gefallen, es tut es auch nicht, welche Schlussfolgerung Russland daraus gezogen hat. Aber ich glaube, bevor man sagt, Russland ist wild entschlossen und ist sicher, weil ich sehe dieses sicher nicht, alle Ukrainer auszulöschen oder wo auch immer her, es wäre doch mal sinnvoll, diese nachvollziehbaren Sicherheitsbedenken zu adressieren und zu schauen, wo landen wir dann? Raketenstationierung, NATO-Osterweiterung etc. Und kommt man dann auf Gesprächsgrundlagen oder kommt man auf keine? Wenn man auf keine kommt, wird es natürlich noch mal eine ganz andere Debatte, aber das ist bislang noch nicht geschehen. Es gibt ganz kluge Einschätzungen der aktuellen Prokla zum Beispiel von jemandem, den ich als sehr kundig, was jetzt Russland-Fragen anbelangt, der argumentiert mit jeder neuen Verhärtung, die wir irgendwie in den letzten Jahren kriegen, mit der Strategie, die jetzt in der Ukraine gefasst wird, stärkt man eigentlich diese Akteure, die man inzwischen als dominant empfindet, die es aber im Augenblick noch nicht sind. Und die Alternative wäre eben, da umzusteuern, um wieder auf eine Geschäftsgrundlage zu kommen. So. Aber bitte, da bewege ich mich auf dünnem Eis. Ich bin kein Osteuropa-Experte. Insofern muss es dabei bleiben. Da noch vielleicht ran. Natürlich irgendwie war Tschetschenien absolut hart, was da gemacht worden ist. Es war jetzt formal völkerrechtlich, aber natürlich ein Teil Russlands zum damaligen Zeitpunkt. Macht es natürlich in der Auseinandersetzung, in der Art der Mittel, die da gewählt wurden, überhaupt nicht unbedingt besser, ist aber natürlich ein bisschen anders gelagert. Abchasien, muss ich tatsächlich sagen, weiß ich den genauen Konfliktverlauf, wann es direkt losging und wann vor allem Russland dort als Akteur aufgetreten ist, kann ich aus dem Stegreif nicht mehr sagen. Hier, das waren ja vor allem Anmerkungen, da sind wir weitestgehend, die Zahl von 60 Milliarden, würde mich die Quelle interessieren mal. Die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, waren die Istanbul-Verhandlungen, was da Gegenstand war. Ich empfehle sehr, das ist leider jetzt natürlich nicht mehr auf dem ganz aktuellen Fall, die IPPNW hat dankenswerterweise ein Papier rausgebracht, wo sie die verschiedensten Ideen für Waffenstillstandsvereinbarungen von verschiedenen Akteuren mal einfach auch dargestellt hatten. Weil es kursieren ja verschiedenste. Die Istanbul-Vereinbarung war eine, dann gab es aber natürlich noch den Friedensplan auf italienische Initiative, ohne irgendeine Unterstützung übrigens von anderen EU-Staaten, wenn ich es richtig weiß. Es gibt im Rahmen der UN-Versuche etc. Papier Waffenstillstand und Frieden für die Ukraine, heißt das einfach, findet man im Internet. Und da sind dann auch die einzelnen Elemente ein bisschen genauer zusammengefasst, was diese Istanbul-Vereinbarung anbelangt. Die wurden vorher schon angebahnt, aber da am 29. hat man sich eben auf diese Punkte verständigt. Neutralität der Ukraine, Garantie der staatlichen und Souveränität der Ukraine durch ausländische Staaten. Da war noch nicht ganz klar, wer soll das sein. Diese Sicherheitsgarantien ausgenommen sind da Krim und der Donbass. Die müssen separat sozusagen gelöst werden in Verhandlungen, die auf 15 Jahre angesetzt werden und wo beide Seiten sich zusichern, dass keine militärische Lösung dieser offenen Statusfragen sind. Das ist natürlich alles nicht toll, aber erstmal muss man ja einen Modus finden, dass die Waffen irgendwo schweigen. Interessanterweise Gegenstand war die Akzeptanz Russlands einer ukrainischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union, was eigentlich ein ganz schönes Zugeständnis ist, wenn man die Konfliktkonstellation kennt, aber eben nicht der NATO. So, das waren die wesentlichen Aspekte da drin. Es gab noch weitere, aber dann bitte im Papier nachlesen. Und dann wissen wir inzwischen, dass es eben zum Beispiel zur Intervention von Boris Johnson kam, der das sicherlich nicht ohne Absprache zumindest mit den USA gemacht hatte, wo klar gesagt wurde, in der Reise Anfang April in die Ukraine und dem Treffen mit Zelensky, das ist ja inzwischen auch in zig Artikeln nachzulesen, dass der Westen, kann man sich jetzt fragen, wie einig der Westen sich da war und ob die Bundesregierung zum Beispiel überhaupt gefragt wurde oder überhaupt eine Meinung hatte, weiß ich nicht. Aber USA und Großbritannien auf jeden Fall da gedrängt hatten, dieses Istanbul-Abkommen fallen zu lassen. So viel kann man, glaube ich, sagen. Und das war, glaube ich, der fatale Weg, den wir jetzt weiter auch beschreiten. Insofern halte ich es aber auch nicht für völlig ausgeschlossen, dass hier auch wieder ein bisschen eine Rückbesinnung gibt, weil selbst in den USA ist da durchaus Absatzbewegungen derzeit gibt, die sagen, ja gut, aber irgendwie müssen wir doch wieder auf eine Gesprächsgrundlage kommen. Ich erinnere nur an das Editorial des Herausgeberkreises der New York Times, also dann durchaus, der schon sehr früh im Mai geschrieben hatte, wohin soll das führen? So, und es ist ja jetzt nicht die unwichtigste Ecke. Das war sozusagen die Linksliberale in Anführungszeichen, obwohl das ein bisschen mich schaudert, das sozusagen bei den New York Times, aber Ecke. Und jetzt haben wir natürlich, so blöd es klingt, und das schaudert mich auch zu sagen, aber durch die republikanische Erfolg bei den Kongresswahlen auch nochmal eine andere Situation. Also ihr seht, wir brauchen Bündnispartner überall. auch wenn es uns nicht passt, ist es eine schlimme Situation. Also so viel vielleicht zu diesen Verhandlungen. Die Folien in irgendeiner Form können wir das gern vielleicht aber eher per Mail an die IMI zugänglich machen. Da ist nicht alles, glaube ich, Copyleft, was ich hier irgendwie an die Wand werfe. Völlig richtig ist, es habe ich ja, glaube ich, mehrmals gesagt, es braucht Druck. Von alleine wird gegebenenfalls irgendwie da nicht unbedingt was passieren, obwohl da sich tatsächlich ein bisschen auch was tut. Weil ich glaube tatsächlich, dass eine Eskalation auf eine atomare Stufe will der Westen ganz offensichtlich nicht. Das wurde jetzt ja relativ offensichtlich, fand ich zumindest an dieser Frage des Raketeneinschlags in Polen. Das heißt aber nicht, dass es trotzdem natürlich total schnell aus dem Ruder laufen kann. So, und da gibt es natürlich auch Akteure, die uns überhaupt nicht sympathisch sind, die das durchaus sehen und die jetzt sagen, irgendwie müssen wir da gucken. Und so die mit denen kann man gegebenenfalls schon arbeiten. Und es ist denen ihr Job sozusagen, da nochmal weiter zu drücken. Auch bei der Frage, wie sieht es in der Ukraine aus, würde ich mich gern ein Stück weit drum drücken, weil da ganz sicher Franz Nadler heute Abend die weitaus kundigere Person ist, weil er einfach über Connection e.V. die Frage von Unterstützung von Desertierenden etc. Da viel näher in Kontakt ist. Ich muss für mich selber zum Beispiel gestehen, dass mir die Situation 2014 weitaus geläufiger war, weil es deutlich mehr Kontakt gab eigentlich, was auch damit zusammenhing, dass es viel mehr Austausch gab, auch Delegationen, weil die Linkspartei da zum Teil viel gemacht hatte. Im Augenblick fehlt mir dazu zum Teil tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen der Kontakt in die Ukraine selber. Ja, soweit. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, sonst auch gern nach dem Vortrag irgendwie nochmal kurz herkommen.